Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder im richtigen Sender, Radio X. Richtiger Tag, vierter Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Und aus all dem ergibt sich die richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Und zwar habe ich das Ganze mit der Überschrift versehen: Smart City, Smart Home, Smart Mobility, Smartphone, Punkt, 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 Gedankenstrich als Untertitel, smarte neue Welt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. In der Entwicklung hin zu einer Smart City, zum Smart Home, Smart Mobility und auch im Umgang mit den Smartphones wird eben häufig auch über den Verlust der Privatsphäre, Erstellung von Bewegungs- oder Persönlichkeitsprofilen, Umgang mit Daten diskutiert, alles, also diese Datensache dann unter dem Stichwort Gold des 21. Jahrhunderts. Gelegentlich taucht auch mal tiefer Interessierten an dem Thema der Punkt auf, der enorme Zuwachs an Strombedarf, der sich aus all dem ergibt, zum Beispiel eben ganz explizit auch beim autonomen Fahren, worüber in dem Gesamtkomplex eigentlich in der Öffentlichkeit faktisch überhaupt nicht gesprochen wird, warum auch immer, da kann man ja auch drüber spekulieren, sind die Auswirkungen, die Einflüsse, Risiken der auftretenden Mobilfunkstrahlungen, die für diesen ganzen die Themenbereiche notwendig sind, diese Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit, auch die umgebende Natur, belebte Natur, Bäume, Pflanzen, Tiere, zum Beispiel auch ganz besonders die Insekten, sind dieser Strahlung ausgesetzt. Ja, man kann eigentlich schon eher sagen, ausgeliefert. Die haben fast keine, außer vielleicht jetzt über Entwicklung ihres evolutionären Verhaltens, keine Rückzugsmöglichkeiten, wie wir das als Menschen hätten. Wir Menschen beschäftigen uns, oder die Menschen, die sich damit beschäftigen, die machen das entweder aus beruflichen Gründen oder persönlicher Betroffenheit. Und die sind dann auch ein bisschen vertrauter mit dieser Thematik oder informierter über die Kehrseite unserer smarten neuen Welt. Und darum wird es in der heutigen Sendung gehen. Darüber werde ich sprechen mit der Monika Dorn. Sie beschäftigt sich als unmittelbar Betroffene sehr intensiv und ausführlich mit Mobilfunkstrahlungen und deren Auswirkungen. Monika, hallo, schönen guten Tag hier im Studio bei mir.
Hallo Otto.
Schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast. Jana, wollen wir mal anfangen. Es gibt ja den Begriff der Elektrohypersensibilität. Was ist denn darunter zu verstehen?
Also unter Elektrohypersensibilität versteht man, dass Leute eben sensibler als der Normalmensch, sage ich jetzt mal, auf die Elektrosmog, also auf die elektromagnetischen Felder reagiert. Und ich bin eben elektrohypersensibel, wobei ich diesen Begriff auch erst seit 2 Jahren kenne. Vorher wusste ich nur, ich reagiere auf elektrische Felder. Und ich bin aber jetzt eine von den Betroffenen, die es unmittelbar merken und die es eben gesundheitlich merken. Und geschätzt sind wir im Moment in Deutschland 2-3 Millionen, die davon betroffen sind.
Die das auch dann so in der Form, wie du es gerade für dich geschildert hast, wissen, spüren, darüber informiert sind? Oder ist das jetzt auch eine Hochrechnung aufgrund von irgendwelchen wissenschaftlichen Studien?
Ja, ist wahrscheinlich eine Hochrechnung, wobei Ich habe auch schon von Leuten gehört, die eben gar nicht mehr groß am normalen Leben teilnehmen können. Die können nicht mehr arbeiten, die können nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, die wohnen im Keller oder ziehen rum, um diesen elektromagnetischen Strahlen eben zu entkommen, weil die wurden natürlich über die Jahre immer mehr durch diese Erweiterung der Netze, beziehungsweise eben von G2, G3, G4. Mhm. Und ja.
Wie war das bei dir? In welchen Situationen, Bereichen hast du das bemerkt? Bemerkst du das? Und dass du davon betroffen bist?
Also, dass ich elektrisch sensibler reagiere als wahrscheinlich der Normalfall, habe ich schon früh gemerkt. Das ist mir beim Zelten mal aufgefallen im Urlaub. Da konnte ich dann, waren wir auf einem neuen Campingplatz, dann konnte ich nicht schlafen und dann haben wir festgestellt, dass in der Nähe dann so ein Stromverteilerkasten war. Und dann sind wir weggezogen mit dem Zelt, woanders hin, und ich konnte wieder super schlafen. Und das, also da war schon so das erste Mal so eine Idee, aha, da ist Strom, irgendwie reagiere ich da drauf. Dann wurde das immer schlimmer, natürlich, mit dem Aufkommen der Handys. Da war es so, wenn dann nachts mein Handy an war, also ich auch im Schlafzimmer mein Handy an hatte, hat es vergessen auszumachen, konnte ich nicht schlafen, habe dann gelegen und gelegen, denk, was ist los? Vielleicht Handy ausgemacht, zack, 10 Minuten später geschlafen. Und das wurde dann immer schlimmer. Mit Smartphone ist natürlich noch viel schlimmer und überall eben WLAN.
Ja, es ist wahrscheinlich auch im Arbeitsumfeld, in dem du dich bewegst, oder? Wie verhält sich da?
Also ich habe das Glück, einen Arbeitgeber zu haben, der da offen dafür war. Also vor 2 Jahren, und das war auch das für mich, wo sie es dann nochmal potenziert hat, wurde überall in den Fluren WLAN-Router gehängt. Falls mal die Stromversorgung oder die Kabel irgendwie kaputt gehen für die Computer, dass wir dann schon WLAN haben. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich überhaupt nicht mehr schlafen und hatte eigentlich regelmäßig dann Nervenzusammenbruch. Und ja, wenn man nicht schlafen kann, wird man einfach auch noch mal sensibler und empfindlicher. Und das war irgendwie aber auch mein Glück, weil dann war ich 2 Wochen zu Hause und habe dann im Internet noch mal intensiv recherchiert, weil ich habe nie was gefunden vorher. Es war immer nur von offizieller Seite, es gibt keine Elektroübersensibilität. Die Leute bilden sich das ein, die sind Hypochonder, die sind psychisch krank. Also das waren immer die Stellungnahmen, die ich gelesen habe, vom Bundesamt für Strahlenschutz und aber auch von anderen Stellen. Und dann habe ich auch niemanden gefunden, der auch elektroübersensibel war. Und eben vor 2 Jahren habe ich dann nochmal recherchiert, und das war mein Glück, denn dann habe ich einen Leitfaden gefunden von der Europäischen Akademie für Umweltschutz. Und es sind 14 große Forschungsinstitute, die im Bereich elektromagnetische Felder eben dieses untersuchen und was elektromagnetische Felder eben, welche Beschwerden das verursachen kann und eben, dass es auch den Krankheitsbegriff Elektrohypersensibilität gibt. Und das war für mich dann irgendwie so die Offenbarung, endlich, es gibt ein Krankheitsbild, es gab Dispositionen, wurden da beschrieben, warum man elektrohypersensibel sein kann. Und und in diesem Leitfaden war so der Stand, den es damals gab, beschrieben und die ganzen Forschungsergebnisse und die ganzen Studien, die es eben auch zu dem Zeitpunkt schon gab, die ganz klar beweisen, die elektromagnetischen Felder, insbesondere WLAN, die schnurlose Telefon, also Handy, Smartphone, Tablet, die auf die gepulst sind, das sind gepulste Mikrowellen, dass die einen ganz starken biologischen Effekt auf unsere Zellen haben.
Weil unsere Nervenzellen ja auch biochemisch reagieren.
Genau. Also letztendlich sind wir alle elektrische Wesen. Sonst wären auch diagnostische Mittel oder diagnostische Geräte wie EEG, EKG, MEG und so nicht möglich. Die messen ja die Leitfähigkeit der Zellen und magnetisch oder elektrisch. Und also da ist schon klar, wir sind elektrische Wesen. Das vergisst der Mensch nur oft. Und mir wäre es vorher auch nicht so so klar gewesen. Und der Sprung, glaube ich, von elektrosensibel zu elektrohypersensibel zu werden, also dann stärker zu reagieren, der ist, was ich jetzt so gelesen habe, auch manchmal kann das eine Gratwanderung sein. Also wenn man dann zu viel Strahlen abbekommt, kann man auch elektrohypersensibel werden.
Okay. Also wenn das erste Mal aufgetreten ist, hast du ja eben geschildert, auf deinem Campingplatzbesuch, welche Auswirkungen und Konsequenzen hatten das für dich? Also jetzt neben dem, was du gerade geschildert hast in deinem Arbeitsumfeld, in dem du bist auch bürotätig, im Büro.
Ja, ja.
Also, welche Auswirkungen hat es dann neben deiner Arbeitswelt für dich?
Also große Auswirkungen, beziehungsweise jetzt geht's besser, weil ich eben durch diesen Leitfaden ja auch bestimmte Sachen beheben konnte. Kann ich dann gleich noch mal erzählen, was das ist. Aber vor 2 Jahren konnte ich zum Beispiel nicht mehr in die Innenstadt gehen. Ich konnte nicht abends in die Kneipe, ich konnte nicht ins Kino, ich habe also Menschenmassen vermieden. Ich kann nicht mehr in Urlaub fahren und bin früher sehr gern gereist. weil alle Hotels, alle Restaurants, auch auf dem Campingplatz, überall gibt's WLAN und ich kann einfach nicht einschlafen, wenn so ein starkes magnetisches, elektromagnetisches Feld ist.
Also ist es dann so, wenn du zum Beispiel hier in der Innenstadt unterwegs bist, meinetwegen auf, ja, wo größere Menschenansammlungen sind, wo wahrscheinlich auch entsprechende Strahlungen sind, zum Beispiel auf der Zeile oder wo auch immer, gar nicht unterwegs sein, oder wirkt sich das dann so aus, dass du dann dort bist, vielleicht gar nicht so ganz, nicht so stark merkst, aber wenn du weggehst, fällt dir das auf oder du bist beruhigt sich schnell wieder, wie muss man sich das vorstellen?
Also in der Innenstadt ist es so, ich habe ein Messgerät, das wird durch, also so ein Standard von 1 Volt pro Meter, den man in der Innenstadt messen kann. Das geht jetzt, also das kann ich jetzt in meinem jetzigen Zustand verkraften noch, da reagiere ich nicht und kann auch abends schlafen. Also ich kann auch abends jetzt wieder in die Kneipe gehen. Aber wir hatten gerade die Woche auf der Arbeit wieder die Situation, dass die WLAN-Router an waren, weil die Kollegen damit arbeiten wollten. Also die wurden ja abgeschafft wegen mir, beziehungsweise die hatten einen Stecker, sodass man die an- und ausmachen kann, je nach Bedarf. Die Woche wurden die extrem stark gebraucht. Und ich wusste es nicht, ich sitze dann in meinem Büro und dann merke ich, ich werde unkonzentriert, ich werde so huppelig, ich kriege Schweißhände, mein Herz rast, ich kriege Kopfschmerzen und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann war die Idee, wahrscheinlich ist irgendein WLAN-Router an, wir haben 6 im Haus. Dann war ich im Haus unterwegs, waren 2 an. Mache ich die WLAN-Router aus, geht's wieder, kann ich wieder sitzen, kann konzentriert arbeiten.
Merkst du das so ad hoc von einer Sekunde zur anderen? Oder ja, ist das so, klingt es eher, da wurde es ein bisschen, dass das abklingt, oder wie muss man sich
das? Das kommt immer, ich kann es gar nicht so sagen, weil erstens, da wusste ich nicht, wann die WLAN-Router angemacht wurden.
Okay.
Und ich weiß ja auch nicht immer, wie stark das jetzt ist. Also, das sind ja verschiedene Quellen, die auch auf einen eintreffen. Mhm. Das ist ja nicht nur ein WLAN-Router, der an ist, sondern wir haben auf der Arbeit nebendran zum Beispiel ein Hochhaus. Da sind 35 Sendemasten drauf.
Auf dem Hochhaus?
Auf dem Hochhaus. Also okay. es gibt ja so eine Webseite von der Bundesnetzagentur, da kann man die Adresse eingeben und dann kann man schauen, wie viel sind das. Man kann aber nicht sehen, wie sind die gerichtet. Also vielleicht sind genau 5 auf unser Haus und eine Strahl erwischt genau mein Büro.
Okay.
Das weiß man ja immer nicht. Und die Grenzwerte, aber da können wir dann nochmal ganz viel erzählen.
Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Ja.
Also die Grenzwerte liegen auch, wenn für die Antennen sowieso nur festgelegt und dann gelten die pro Antenne. Also es kann sich auch subsumieren, ja, weil es sind ja mehrere Strahlenquellen. Und dann im Haus noch ein WLAN-Router und dann haben alle Nachbarn noch WLAN-Router und dann kommen noch einer dazu, noch einer, noch einer. Also wissen ja alle, die Smartphones haben, wie viel WLAN-Router die in der Umgebung letztendlich empfangen können.
Das, was du gerade zitiert hast, diese Übersicht, für Interessierte kann man das nachgucken im Internet, kannst du das mal kurz sagen?
Wo diesen Leitfaden?
Das vielleicht auch, aber wo dieses Verzeichnis, diese Kartierung von den Sendemasten oder wie auch immer.
Das heißt Bundesnetzagentur, da würde ich da drauf gehen und wahrscheinlich elektromagnetische Felder.
Ja, also da können wir nachher mal, das reichen wir euch nachher nach in der Musikpause, weil logischerweise die Monika hat viel Information und wir machen das nachher nach der Pause, geben wir das nochmal durch. Aber vielleicht zu dieser Studie, hast du das gerade greifbar?
Diese europäische, dieser Leitfaden für Diagnostik von EMF-bedingte Beschwerden und Krankheiten. Also das ist veröffentlicht worden von der Europäischen Akademie für Umweltmedizin, Abkürzung Europa, EM. Und ich habe die gefunden auf einer wunderbaren Webseite, die heißt Diagnosefunk, also diagnose-funk.org.
Diagnose-funk.org. .org.
Ja, genau. Okay. Genau. Und das ist eine Verbraucherorganisation, die eben zum Schutz vor elektromagnetischen Strahlen. Und die haben alle möglichen Studien veröffentlicht, die es gibt. Und die sagen einem aber auch, wie man zum Beispiel den Router einstellen soll, dass er nicht so stark strahlt, wie man sich selbst schützen kann. Also ich kann jedem nur empfehlen, geht auf diese Webseite, wenn ihr an dem Thema interessiert
sind. Also da gibt es vielfältige Informationen. Die haben auch einen Newsletter, den man abonnieren kann und all solche Geschichten.
Genau, ja. die informieren einen auch über den, also jetzt gerade mit 5G ist das natürlich ein großes Thema nochmal. Und die informieren einem über Sachen, die man eben über die normalen Medien einfach gar nicht mitbekommt.
Mhm. Ja, das ist das, was ich in der Einladung sagte, in der Einleitung sagte, dass über das Thema dieser Gesundheitsbelastungen und so weiter eigentlich, soweit ich das als nicht mal interessierter Laie, sondern absoluter Laie, gar nicht informiert werden, da wird gar nicht drüber geredet. Da kommen wir zum nächsten Punkt, Elektrosmog allgemein. Ich meine, diese Funkstrahlung ist ja nur ein Teil des Elektrosmogs. Kannst du da jetzt allgemein was sagen, was man da ableiten kann von der?
Nee, es gibt niederfrequente Strahlung, das sind die normalen Stromleitungen. Und dann gibt es die hochfrequente Strahlung. Und das sind eben hauptsächlich die für die mobile Kommunikation. Und soweit ich das jetzt verstehe, ich kann mich ja auch immer nur einlesen, ich bin keine Physikerin, sind diese gepulsten Strahlen das Problem. Und also diese Mikrowelle, vielleicht das nochmal ganz klar. Also das Mikrowellenstrahlen, WLAN, Handy, Smartphone, Laptop. Und diese Mikrowellenstrahlen sind gepulst. Und durch diese Pulsierung reagieren anscheinend unsere Zellen stärker darauf, als jetzt zum Beispiel auf Radiowellen oder Fernsehwellen. Weil die sind analog, die schwingen, die sind nicht gepulst wie an, aus. So stelle ich mir das immer vor. Sondern die haben einfach so ein Schwingungsfeld, während diese gepulste Wellen, zum Beispiel WLAN, Funks mit einer Zehnerpulsation, also alle Sekunde ist das Zehner an aus. Und das ist gerade anscheinend eine Pulsation, die uns irgendwie besonders oder uns ja an uns andockt oder unsere Zellen docken auf diese Frequenz.
Also reagieren darauf.
Ja, genau.
Okay. Studien, Erkenntnisse, hast du jetzt gerade angedeutet, zur Elektrohypersensibilität. Außerdem, was du jetzt sagtest, gibt es da noch andere Sachen, wo man die Leute darauf verweisen kann? Oder wäre das jetzt mal so ein Einstieg, diese, was du zuerst gesagt hast, diese europäische...
Dieser Leitfaden.
Die Diagnose Funk, wo es ja auch, wenn man auf der Internetseite nachguckt, Unmengen an Informationen gibt, aber darüber hinaus...
Also ich finde, dieser Leitfaden ist ein super Einstieg, weil zum Beispiel habe ich darüber auch erfahren, dass diese Hochfrequenzen schon seit 2011 als wahrscheinlich krebserregend eingestuft sind in die Gruppe 2b. Das weiß irgendwie auch keiner. Oder dass der Europäische Rat irgendwie 2015 war das, glaube ich, 2011 sogar schon, der hatte mit der Resolution 1815, der hat zum Beispiel gefordert, dass auch elektrosensible Menschen, dass man die besonders schützen muss und dass die Leute informiert werden müssen und dass ein Vorsorgeprinzip gelten soll. Oder auch, was steht auch in dem Leitfaden, das sind mehr als 20 Resolutionen und Appelle in den letzten Jahren verabschiedet worden von Ärzten, Krebsforschern, EMF-Forschern aus allen Ländern.
Also EMF steht für elektromagnetische Felder.
Entschuldigung, ja. Das sind die elektromagnetischen Felder, genau.
Ich muss ja auch was tun. Ich muss ja aufpassen, dass ich das erkläre.
Also es gibt so viele Resolutionen, Appelle, die haben gar nicht, von denen hört man nichts. Oder das auch im Februar 2016, da haben nochmal 220 Wissenschaftler aus 42 Ländern einen internationalen Appell auch unterzeichnet an die Vereinten Nationen und an die WHO, auch zum Schutz vor nicht ionisierten elektromagnetischen Feldern. Also das sind immer diese EMF-Felder.
Ja.
Und die sagen auch ganz klar nochmal, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Felder was mit unserer Gesundheit tun. Also nicht umsonst sind die ja schon als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Und das war von der IARC, das ist eine internationale Agentur für Krebsforschung, und die ist der WHO angegliedert. Also da ist klar, es gibt schon extrem viele Studien und es gibt extrem viele Beweise. Nur ist es, bei uns kommt so an, naja, es gibt diese Studien, die beweisen das, und es gibt die anderen Studien, die sagen, ach nee, ist nicht so, und deshalb denken alle, naja, es ist nichts, macht nichts, das ist nicht gefährlich. Aber es ist immer die Frage, diese Gegenstudien, wer hat die finanziert? Und warum werden wir wirklich nicht richtig informiert? Und warum wird auch die Bevölkerung nicht geschützt?
Die Grenzwerte, da gibt's ja auch Grenzwerte, die, weiß ich jetzt nicht, in dem Fall eingehalten werden oder nicht, wie es zum Beispiel ja auch bei den Stickoxiden passiert. Man kann die festlegen und einhalten oder nicht. Das scheint wohl auch allen freigestellt zu sein. Grenzwerte gibt es da? Wie sehen die aus? Wie benennt man die? Von wem werden die festgelegt?
Also es gibt natürlich Grenzwerte, und der Grenzwert, der für Deutschland eben auch gilt oder in dem Deutschland angeschlossen hat, ist nach der Richtlinie von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierenden Strahlen, die heißen ICNIRP, das ist die Abkürzung, und diese internationale Kommission, die sitzen übrigens in München, soweit ich weiß, im gleichen Haus wie das Bundesamt für Strahlenschutz.
Das scheint eine private Initiative, Institution, Vereinigung, wie man es immer nennen
mag. Ist eigentlich so ein privater Club von wenigen Wissenschaftlern, die nicht gewählt wurden. Das ist irgendwie so ein Inner Circle. Also kritische Wissenschaftler kommen da nicht rein. Und diesem Club wird auch, ich sage jetzt einfach mal Club, nachgesagt, also es gibt verschiedene Zeitungsartikel dazu auch, oder Filme, denen wird eben auch nachgesagt, dass es da ganz starke Verflechtungen gibt. Einmal mit der Telekommunikationsindustrie natürlich, aber auch mit der Energiewirtschaft und dem Militär. Vor allem dem amerikanischen Militär. Und das ist aber auch nochmal interessant jetzt wegen den Grenzwerten, weil dieser Grenzwert, der gilt, für uns hier noch gilt, der bezieht sich nur auf den thermischen Effekt, also dass die Strahlen quasi das Gewebe warm macht. Und das hat, dieses Dogma hat festgelegt nach dem Zweiten Weltkrieg ein Biophysiker, der heißt Hermann Paul Schwan, und der hat in den 50er Jahren im Dienste der US Navy gestanden, und der hat wie diesen Lehrsatz dann in die Welt gebracht, dass es bei den Hochfrequenzstrahlung außerhalb der Wärmewirkung, also dieser thermische Effekt, keine weiteren biologischen Wirkungen gibt, da dies einfach den Gesetzen der Physik widerspricht. Und dann war dieses Dogma gesetzt, und damit, aber mit diesem Geniestreich, hatte letztlich das US, das Militär von Amerika bei dem im Kalten Krieg dann auch einen Freifahrschein, um nahezu auflagenlos quasi die Hochfrequenztechnologie nutzen zu können und auch Waffensysteme dementsprechend entwickeln zu können. Also, und es wurde, Mikrowellentechnik ist eine Waffe auch. Das wurde auch im Krieg schon eingesetzt. Und die hatten so einen Freifahrschein dann. Und diese Grenzwerte gelten bis heute. Das sind eigentlich militärische Grenzwerte, die auf, auch wegen dem Radar anscheinend so hoch gebraucht werden.
Also, jetzt sage ich mal, nicht für den, für die in, ja, friedliche Nutzung gelten. Wie hoch sind die Grenzwerte?
Also der Grenzwert jetzt, der in Deutschland gilt, der liegt bei, also für die...
Das, wobei das ja unterschiedlich ist, je nach Bandbreite.
Genau,
ja,
genau. Also es gibt so verschiedene, je nach, also GSM, das war unsere frühere 2G, aber manche Handys gehen ja auch danach noch, da war der bei 42 oder 58 Volt pro Meter. Seit also UMTS, ist der 3G-Standard, sind es 61 Volt pro Meter. Es gibt Länder, die haben den viel tiefer gesetzt. Also zum Beispiel die Schweiz ist bei 6 Volt pro Meter. Italien, Italien auch, Frankreich. Also es gibt verschiedene Länder, die auch...
Ja, ich hatte Italien, Belgien, Schweiz, Frankreich, die eben für öffentliche Orte und Wohnungen glaube bis zu 10-mal geringeren Wert haben, wie wir das in der Bundesrepublik haben.
Genau, genau. Und der BUND oder auch der Bundesverband Elektrosmog oder der Salzburger Vorsorgewert, der liegt bei 0,02 Volt pro Meter. Und ich habe hier das Messgerät, und bei 0,02 geht's mir gut. Also da schlägt er grün aus und geht so ein bisschen in gelb, also 0,02, Merke ich nicht.
Also das ist die Spannung, ich meine, ich tue mir schwer, mir das vorzustellen, mir das zu erklären. Ich bin da auch ein ziemlicher Laie, muss ich sagen. Aber das wäre jetzt die Spannung, die im Abstand von einem Meter oder ja so in der Richtung auftritt und drüber hinaus sollte es nicht sein in meinem unmittelbaren Umfeld oder eben die 61 oder 52 oder wie auch immer Volt pro Meter. So wird es wahrscheinlich zu verstehen sein, oder?
So verstehe ich es auch. Ja, aber wie gesagt, okay. Ich bin keine Physikerin, okay. Ich bin nur Betroffene. Und auf jeden Fall in Deutschland gilt diese 61 Volt pro Meter und die beziehen sich aber eben auch sowieso nur auf den thermischen Effekt. Das heißt, Ganz kurzfristig wirst du mal ganz mit so einem ganz intensiven Strahl kriegst du mal 61 Volt pro Meter ab, da wird das Gewebe heiß. Aber dieser Grenzwert gilt nur dafür, dass es ganz kurzfristig einmal ganz viel ist. Aber wir sind ja dauerhaft in der Mikrowelle. Also wir haben um uns rum ist quasi Mikrowelle. Und es wird immer mehr. Mit jedem neuen Netz irgendwie wird es mehr und mit 5G potenziert sich das dann nochmal.
Also nochmal kurz zum Ende, bevor wir ein bisschen Musik machen zur Erholung, hoffe ich dann, dass die Musik beiträgt. Die Hersteller von Smartphones, das ist ein Teil unserer smarten Welt eben, die listen in ihrer Gebrauchsanweisung für ihre Geräte auch, weisen darauf hin, auf einen vorsorglichen Umgang mit ihren Geräten. Welche Empfehlungen geben die denn? Hast du da so ein?
Genau, also Idee? Die sagen eigentlich, die Hersteller benutzt kein Handy am Ohr. Das ist viel zu gefährlich. Okay. Oder der SAR-Wert wird sowieso nur eingehalten, wenn du einen bestimmten Abstand vom Ohr hast, weil so wurde der festgelegt. Und deshalb sagen die in ihren Benutzerempfehlungen, möglichst nur Kopfhörer zu benutzen oder Freisprechanlage. Und auch der WLAN-Router ist irgendwie genauso. Der Telekom hat in ihrem neuen Speedpod 2017, steht in der Bedienungsanleitung auch, man soll keinen WLAN-Router betreiben, wo man sich ständig aufhält. Also nicht im im Büro, nicht im Arbeitsbereich, nicht im Schlafzimmer, nicht im Kinderzimmer. Und das sagen die und auch das Bundesamt für Strahlenschutz, die sagen wohl auf der Broschüre immer, ach kein Problem, die Grenzwerte werden eingehalten, wobei, wie gesagt, sind ja nur thermische Effekte, die nicht thermischen werden ja überhaupt nicht berücksichtigt. Die sagen auch eigentlich kein Problem, aber in ihren Broschüren sagen die dann auch, die Hochfrequenz, also die Belastung mit hochfrequenten magnetischen Feldern nimmt immer mehr zu und jeder Einzelne soll sich schützen und zum Beispiel mit dem schnurlosen Telefon möglichst kurz nur telefonieren und mit der kabelgebunden telefonieren. Man soll auf keinen Fall mit dem Handy im Ohr telefonieren. Man soll auf keinen Fall den WLAN-Router irgendwo hinstellen, wo man mehr als 4 Stunden sich aufhält. Und das habe ich ja damals vor 2 Jahren eben alles gefunden und das hat mein Arbeitgeber auch dazu veranlasst zu sagen, okay, scheint hier doch irgendwie ein Problem zu sein, wenn das Bundesamt für Strahlenschutz schon solche Empfehlungen abgibt.
Da fällt mir jetzt gerade, ja, kommen wir so in den Sinn, viele Leute tragen ihre Smartphones, Handys, wo?
Gerade die Männer in der Hosentasche.
Okay, und die Frauen.
Sollte man nicht machen.
Und die Frauen, wo tragen sie in der Handtasche?
In der Handtasche, beziehungsweise so neue Mode ist, mit so einem Schnurrband am Herzen zu tragen.
Ach, noch besser, oder?
Das ist hochgefährlich. Also es ist gerade eine ganz gute Dokumentation auf Arte gewesen. Ich kann ja dann nachher nochmal den Film auch benennen. Da geht's auch um Elektrohypersensible, die kommen da auch zu Wort, aber auch Umweltmediziner und eben auch das Bundesamt für Strahlenschutz. Und ein Professor von der Uni Stuttgart, der ist, glaube ich, Astrophysiker, der ist auch elektrohypersensibel, der macht mit seinen Studenten dann so einen Versuch, um denen zu demonstrieren, was macht es mit dir, auch wenn du es nicht merkst. Und dann wird quasi die Herzfrequenz bei denen abgenommen oder gemessen und dann wird der WLAN-Router angemacht und ein schnurloses Telefon, Decktelefon oder ein Smartphone. Und bei jedem zweiten verändert sich der Herzrhythmus. Okay. Und das merkt man natürlich nicht. Aber wenn sich Der Herzdruck,
ja,
muss,
man führt es nicht auf so. Die Quelle zurück. Ich meine, ja. Ich kriege ab und zu auch vielleicht mal einen höheren Puls. Gibt ja auch Momente im Leben. Ist ja vielleicht auch manchmal schön oder brauchen wir ja auch biologisch, dass wir mal auf Trab kommen. Aber wir halt feststellen da selten dann die Verbindung her, dass es von daher rührt.
Genau, und wenn es dann nämlich zu so einem Dauerstress kommt, dass es halt immer unter Dauerstress ist, und das sagt man ja auch mit diesen Strahlen, dass es einen oxidativen Stress in der Zelle auslöst. Und dann können Erschöpfungszustände, Burnout, Alzheimer führen sie darauf zurück, Konzentrationsschwierigkeiten, also Kopfschmerzen, Bluthochdruck. Also die Liste eigentlich von möglichen Krankheitssymptomen, die ausgelöst werden können durch elektromagnetische Felder, ist extrem groß. Und ist wahrscheinlich aber auch wieder unabhängig von jedem Menschen, wie stark ist er vorbelastet und wie stark ist jetzt auch gerade die Strahlung, die er abbekommt.
Ja, ihr seid immer noch Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, Smart City, Smart Home, Smart Mobility, Smartphone, alles was smart ist, smarte neue Welt. Wir haben jetzt mit der Monika Dorn, die bei mir im Studio ist, über Elektrohypersensibilität gesprochen und diverse andere Sachen in dem Zusammenhang. Die Monika wollte euch noch vorher eine Adresse nachliefern, wo ihr auch Informationen findet. Monika?
Nein, das war ja einfach nochmal das von der Bundesnetzagentur, wo ihr schauen könnt, wenn in eurem Umfeld viele Masten auf dem Haus sind, eben bundesnetzagentur.de. Und dann gibt es aber ganz viele Untergebiete, Sachgebiet, Telekommunikation. Ich denke, wenn ihr elektromagnetische Felder eingibt, dann müsstet ihr das finden. Und es gibt auch eine Seite, wo man zum Beispiel die WLAN-Hotspots auch anschauen kann, beim www.bmvi.de. Weil es heißt ja immer, ach, wir haben fast überhaupt keine Hotspots. Also wenn man sich dann Frankfurt anschaut, sieht man einfach, wie viel Strahlenbelastung wir haben. Und überall sind Hotspots. Das ist, das war das zu dem einen. Und was ich hatte auch von Film ja schon gesprochen. Genau. Also es gibt ganz zwei spannende Filme. Das eine heißt Das Strahlungskartell, Gesundheitsgefahr Mobilfunk. Das wurde 2016 veröffentlicht. Und da geht es eben bis in die 50er Jahren zurück, beziehungsweise bis in den Krieg zurück sogar, über diese Technik. Und es geht sehr stark um diese Verflechtung auch, eben von dieser Internationalen Strahlenschutzkommission mit der WHO, mit anderen Projektgruppen, die dann WHO angegliedert sind, mit dem Militär. Und ganz interessant in diesem Film ist eben auch diese Produktverteidigungsstrategie, die die Wirtschaft einsetzt, wenn eine Studie erscheint, die nicht passt. Und das kennen wir ja eben, wie der Otto ganz am Anfang auch schon gesagt hat, aus anderen Bereichen auch. Und der Hauptmittel dieser Produktverteidigungsstrategie ist Zweifel sehen. Zweifel an dieser Studie sehen und einfach sagen, die haben nicht gut gearbeitet, die Wissenschaftler sind einfach nicht gut, das kann man nicht übertragen. Also das ist so das Hauptmittel. Und dann eben aber auch selbst Studien zu finanzieren, kann man sich ja schon denken, ob die jetzt dann so unparteiisch sind, und diese extrem starke Medienpräsenz. Also die Leute beruhigen und dann sagen, macht nichts, und diese Studie ist, die eine sagt nichts aus, weil es gibt ja eine ganz andere. Und der zweite Film heißt Thank You for Calling. Da geht es nämlich um einen Musterprozess in Amerika. Der wurde 2008 die Klage eingereicht von Leuten, die einen Hirntumor bekommen haben. Und die haben die Mobilfunkindustrie verklagt. Und der Prozess hat sich dann über 6 Jahre, glaube ich, hingezogen. Also 2014 wurde das Urteil endlich verkündigt, nachdem viele unabhängige Wissenschaftler zu Wort gekommen sind. Und die sieht man auch in dem Film. Und man sieht auch, wie mit denen umgegangen wird. Und 2014 wurde die Mobilfunkindustrie verurteilt. Also den Klägern wurde Recht gegeben. Und die sind natürlich dann in Revision gegangen. Und letztendlich wird in dem Film von einer anderen Strategie gesprochen, die aber zu dieser Produktverteidigungsstrategie total gut passt. Und die nennt es da Kriegsspielplan. Und da ist es eben auch, die Studie anzweifeln, die kritischen Wissenschaftler diskreditieren. Es geht bis in den persönlichen Bereich. Eigene Studien finanzieren. Und die WHO hat dann vorgegeben, auch alle Studien müssen reproduzierbar sein. was ja dann oft nicht genau in den gleichen Bedingungen, Laborbedingungen wieder so nachvollzogen werden kann. Und eben auch die Verbraucher über Medien zu beruhigen. Und das passiert ja überall und gerade bei der Mobilfunkindustrie. Und das wird in dem Film auch nochmal klar. Da geht's um ein Riesengeschäft. Das ist die größte Industriezweig weltweit. Und da geht's um, als 2014 hat er eine Zahl genannt von 17 Billionen US-Dollar Umsatz. Also die können natürlich locker ein paar Millionen pro Jahr ausgeben für Gegenstrategien. Und also in dem Zusammenhang zum Beispiel auch nochmal, es gab letztes Jahr eine ganz spannende große Studie in Amerika, oder die wurde letztes Jahr veröffentlicht, die heißt NTP-Studie, National Technology Program, von Auftrag gegeben von der USA-Regierung mit einem Etat von 25 Millionen US-Dollar. Und diese Studie kann uneingeschränkt eben bescheinigt werden, dass die nach höchsten wissenschaftlichen Standard gearbeitet haben. Und in der Studie wurde dann festgestellt, Mobilfunk, also diese Mikrowellenstrahlen, haben eindeutig eine karzinogene Wirkung. Also sind krebserregend. Und sofort, also man hört manchmal davon im Nachrichten, im Fernsehen, aber sofort heißt es, ach, die haben nicht gut gearbeitet oder die Studie kann man nicht ernst nehmen. Und also es wird sofort beschwichtigt. Und es gab aber zeitgleich eine ähnliche Studie in Italien. Die haben beide festgestellt, es ist eindeutig karzinogen. Und die IARC, diese internationale Krebsforschungsagentur, die der WHO zuarbeitet, ist jetzt am Überlegen, dass die Mikrowellenstrahlung, also diese Art von, dem wir ausgesetzt sind, von der Gruppe 2b wahrscheinlich krebserregend auf Gruppe 1 sicher krebserregend eingestuft wird. Und das ist einfach spannend. Jetzt passiert es oder passiert es nicht, weil, wie gesagt, der Wirtschaftszweig ist mächtig und es geht um unglaublich viel Geld und Macht und es geht jetzt auch um 5G.
Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Das wäre unser nächstes Thema. Die Smart City, bei der Verwirklichung spielt 5G, wobei 5G steht für fünfte Generation Mobilfunk, eben eine bedeutende große Rolle. Die erforderliche Funkfrequenz dafür, das war ja auch in den letzten Wochen wahrscheinlich, ist euch aufgefallen, mehrfach in Medien, wurden jetzt erst versteigert und bringen eben auch Milliarden an Euro ein. Was bedeutet denn die Installation von 5G, Monika?
Also was ich gelesen habe, müssen mit 5G, soll ja auch flächendeckend eingeführt werden, müssen 600.000 neue Funkanlagen gebaut werden. Beziehungsweise die Frequenz ist ja sehr hoch, also die hat 3,5 bis 3,7 Gigahertz, was jetzt versteigert wird, aber geplant sind 24 bis 86 Gigahertz. Also kann man sich gar nicht vorstellen, welche Menge das ist. Und da das so höher frequentierte Mikrowellen sind, sind die kürzer. Und deshalb müssen sie näher dran,
also
an den Menschen.
Wellenlänge,
ja, genau.
In der Reichweite,
und
ja.
Deshalb müssen die näher dran an Menschen, das heißt wohnungsnäher, das heißt in jede Laterne, in jeden Verteilerkasten, man geht davon aus, alle 100 Meter. Und das bedeutet natürlich aber auch einen verkürzten Abstand zu den Menschen, dass die Strahlenbelastung insgesamt zunehmen wird. Und also Menschen wie ich, die sowieso schon elektroübersensibel sind, die haben eigentlich keine Chance mehr in Deutschland zu leben. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Und ich vermute, also ich habe auch letztens gelesen von der Bundesregierung, es war irgendwie von 2012, dass sie sogar davon ausgehen, dass 10% der Menschen schon darauf reagieren. Und mit 5G, was eine immense Mehrstrahlung sein wird, reagiert vielleicht dann die Hälfte der Bevölkerung, ohne es auch zu wissen, aber wird krank in irgendeiner Form. Also, und das sagt man einfach, 5G ist die absolute Elektrosmog-Verseuchung. Und es gibt ja auch jetzt schon Städte, die aus diesem Grund einen 5G-Stopp ausgesprochen haben. Das eine ist Brüssel, die wollten eigentlich Pilotprojekt werden. Und die haben am 4.4. dieses Jahres dann gesagt, nein, Stopp 5G. Und eine Woche später dann der Kanton Genf. Interessanterweise finde ich in diesem Zusammenhang, dass in Brüssel die Europäische Kommission sitzt, in Genf sitzt die WHO. Also kann man sich schon fragen, hat es was damit zu tun? Da sitzen die Politiker, die das eigentlich wissen müssen, auch mit den Studien, und die auch wissen müssen, um was es hier geht. Und ich denke, die Frage ist auch immer, inwieweit muss die Gesundheit der Menschen untergeordnet werden den wissenschaftlichen, den wirtschaftlichen Interessen. Und das wirtschaftliche Interesse der Länder ist groß. Also es natürlich geht um viel Geld, es geht um Produkte verkaufen, aber es geht auch um die Macht der Frequenzen. Es geht um künstliche Intelligenz. Also unsere Bundeswehr hat auch verkündet, sie braucht künstliche Intelligenz zur Kriegsführung. Und deshalb muss die Bundesrepublik flächendeckend vernetzt werden, weil sonst ist eine Kriegsführung ja mit künstlicher Intelligenz nicht möglich. Also es geht auch um erstmal vorrangig um Sicherheit. Aber Geheimdienste, Polizei, eben Bundeswehr, die haben großes Interesse an 5G.
Ja, und die Wirtschaft, Industrie auch. Also ich meine, was in dem, ich deute das jetzt nochmal kurz an, was ich in der Einleitung auch sagte, worüber ab und an mal gesprochen wird, ist der Energieverbrauch. Ich meine, ich stelle mir das vor, so ein Smart Home, wo alle Geräte rund um die Uhr auf Empfang geschaltet sind, auf Standby-Modus, und das 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr. Ich meine, das ist ja enormer Energieaufwand, Strombedarf, der daraus resultiert. Aber jetzt wollte ich nochmal ganz, weil, ja.
Okay. Da vielleicht nochmal, ja, was ist nicht nur der Strombedarf erstmal, was die Geräte verursachen, sondern es werden ja auch unglaubliche Datenmengen produziert. Ja. Und für die Datenmengen braucht man natürlich Rechencenter.
Genau.
Also die Rechencenter werden explodieren, und man sagt ja immer, ach, das ist so smart. Mit smart retten wir die Welt, und das ist alles wegen der Effizienzsteigerung, wenn wir dann weniger Strom verbrauchen. Aber erstmal brauchen die viele Geräte sowieso viel mehr Strom. Dann brauchen wir die Rechenzentren, und da gibt's wirklich eine Hochrechnung, sagen, wir brauchen extrem viel Strom. Also der Energiebedarf ist unendlich mit 5G, und das wird letztendlich der Klimakiller sein und nicht die Rettung.
Zum Schluss nochmal, was wir jetzt unbedingt noch machen müssen, Monika, ist, welche Alternativen kann man den Leuten denn aufzeigen? Also wo man Informationen herkriegen kann, haben wir jetzt ausführlich besprochen. Ich möchte mal noch einen Tipp geben, bevor wir es vergessen, am Schluss. Das bezieht sich jetzt ausschließlich oder ganz speziell auf Smartphones. Also Smartphone, das weiß man ja, dass das auch einen enormen ökologischen Rucksack hat, die dann auch alle halbe Jahr entsorgt werden, mal überspitzt formuliert. Es gibt Repair-Cafés, auch in Frankfurt. Guckt da nach, wenn ihr ein Smartphone habt, wenn da ein Schaden auftritt, dass ihr das vielleicht an einen Repair-Café gebt und was machen lässt. Da gibt's kompetente Leute, und nicht immer gleich ein neues kaufen. Aber welche Alternativen, Monika, gibt's denn zu WLAN, zu was weiß ich, was da alles möglich ist? Oder wie kann man sich anders verhalten in dem Kontext?
Also die Forderung der Kritiker ist, dass, also man sagt ja auch immer, 5G brauchen wir unbedingt, dass die Funklöcher in Deutschland gestopft werden, was eben auch nicht der Fall ist. Das wäre jetzt mit 4G auch schon möglich gewesen. Also die Forderung der 5G-Gegner ist, dass es ein Breitbandnetz-Ausbau geben muss in Verantwortung der Kommunen. Also dass es die Hoheit der Kommunen ist und es zur Grundversorgung gehört, wie Strom und Wasser. Also dass die Kommunen jedem Haus quasi ein Glasfaserkabel legen müssen, dann hat man schon ein schnelles Internet im Haus. Und dann gibt's eine neue Technik, die heißt VLC, Visible Light Communication. Und das wird wie so ein Mikrochip in eine LED-Lampe, die man dann an der Decke hängen hat, so ein Chip eingebaut. Und das ist quasi eine optische Datenübertragung. Die hat anscheinend noch eine höhere, also noch mehr Datenmenge können damit übertragen werden. Es strahlt nicht, also auf jeden Fall nicht Mikrowelle, sondern eben optisch und auf der Lichtfrequenz. Und eine Lichtfrequenz sind wir angepasst. Und dann wäre das quasi auch in dem einen Zimmer, das nächste Zimmer würde nicht bestrahlt werden. Also ja, weil jetzt werden ja auch Häuser durchstrahlt. Also man kann sich auch gar nicht schützen.
Also die gehen durch Wände.
Durch Wände. Und diese LED-Lampen eben oder diese Visible Light Communication nicht. Und es gibt schon Pilotprojekte auf der Insel Mainau und auch ein paar Schulen in Stuttgart. Und ich habe auch gelesen, eben auch über Diagnose Funk, da findet man dann ganz interessante Broschüren dazu, dass das letztendlich schon serienreif ist. Also das war anscheinend gut, diese Pilotprojekte, es ist serienreif. Und wenn serienreif ist, dann müssen wir das fordern. Weil wenn wir es nicht fordern, und die Industrie hat da kein Interesse dran, weil anscheinend ist es auch Datenschutzgründen viel besser, mit dieser Light Communication zu arbeiten, weil die Daten nicht so abgegriffen werden können von der Werbeindustrie zum Beispiel. Also das wäre eine super Möglichkeit. Und dann gibt's auch noch die Forderung, eben Indoor- und Outdoor-Versorgung zu trennen. Es gibt zum Beispiel in St. Gallen schon Kleinzellennetz, nennt sich das, und auch schon ein paar Gebiete in Stuttgart sollen damit ausgestattet werden, dass quasi dass dann die Außenversorgung, dass die eben nicht ins Haus strahlt, sodass wir wieder geschützte Häuser haben. Also das wäre zum Beispiel das zweite Punkt. Oder man kann auch einen dritten Punkt sagen, dass ein Netz für alle gilt. Also ein Mobilfunknetz für alle Betreiber. Und dann jetzt muss jeder Mobilfunkanbieter muss eine eigene Antenne stehen haben. Also haben wir dann deshalb 14 Antennen auf dem Dach. Auf dem Dorf irgendwo gibt's vielleicht keinen Kunde von YouTube oder von O2 oder irgendwas, weiß ich nicht von wem. Oder von und deshalb hat er da kein Netz. Und deshalb ist auch eine ganz klare Forderung ein verpflichtendes Roaming für alle Mobilfunkbetreiber. Also das wären so verschiedene Forderungen, oder dass auch das Recht hat, analog zu leben. Also ich will nicht digital leben zum Beispiel, aber ich habe irgendwann wahrscheinlich überhaupt keine Chance mehr, beziehungsweise wenn 5G kommt, habe ich vielleicht auch keine Chance mehr, in Deutschland zu leben. Und also deshalb kann ich wirklich, also ist das meine Vision auch, meine Hoffnung. 5G kommt nicht und alternative Funktechniken setzen sich durch, die keine Gesundheitsbeeinträchtigung haben. Und dass endlich die Gesundheit an oberste Stelle steht. Also natürlich nehmen wir da Ökologie und soziale Geschichten auch, aber die Gesundheit ist wirklich das Wichtigste auch, was wir haben. Und dass das über wirtschaftliche Interesse gestellt werden muss.
Ja, beides halten. Wir könnten da noch weiterreden über die Ausstattung an Schulen, in der Arbeitswelt, Privathaushalte etc. Aber noch ein kleiner Tipp, abschalten geht auch. Man kann ja die WLAN-Router abschalten, man kann auch Smartphone zumindest auf Sparbetrieb schalten und. Monika, vielen Dank, dass du jetzt im Studio warst, und ich hoffe, wir haben den Leuten die Leute ein bisschen sensibilisieren können für dieses Thema und dass sie auch ein bisschen sich informieren. Schönen Dank, dass du da warst.
Ja, herzlichen Dank, dass ich kommen durfte, um darüber mal zu berichten, weil Elektrohypersensible haben eben keinen Rahmen, auch um sich bemerkbar zu machen. Und vielen geht's wirklich so schlecht, dass sie das auch gar nicht mehr können.
Okay.
Und also von daher vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, und ich hoffe, dass ich jetzt dazu beitragen kann, dass unsere Welt etwas gesünder wird.
Ja, zu guter Letzt noch ein paar Termine, wie gesagt. Und zwar der erste Termin, 25.05. Morgen, Infostand haben wir da zur Europawahl. Werden wir euch ein bisschen darüber informieren. Jetzt schon der Appell, geht am Sonntag wählen. Es ist wirklich oder vermutlich eine nicht ganz unwichtige oder nicht, um besser zu sagen, wichtige Wahl. Und macht das Kreuz an der richtigen Stelle. Der Stand, den wir da haben an der Bockenheimer Warte, ist von 11 bis 15 Uhr. Morgen Abend am 25.05. gibt's einen Film in der Harmonie in Sachsenhausen, 18.30 Uhr. Der Titel ist Die rote Linie, Widerstand im Hambacher Forst. Und da wird die Regisseurin, Karin de Miguel Wessendorf, anwesend sein und noch zwei, drei andere Gäste zum anschließenden Gespräch nach dem Film. Am Sonntag, Europawahl, wie gesagt, nachmittags, 15.30 Uhr an der Alten Oper, gibt's die nächste Kidical Mass, also der Fahrradkurs, so für die Kinder, Jugendlichen, Begleitung der Eltern, Polizei und so weiter, viel Schutz drumherum. Alte Oper zum Hafenpark, Informationen findet ihr da unter www.kidicalmass-ffm.de oder unter radentscheid-frankfurt.de. Nächsten Samstag, 1.6., haben wir einen Infostand zum Thema Verkehr, Klima. Mitte nächster Woche werden die Maßnahmen zur Klimaschutzpolitik vorgestellt, unter anderem vom Verkehr. Und da wollen wir euch drüber informieren. Infostand 11 bis 15 Uhr, Leipziger Straße 56 bis 58. Am 6.6. gibt es Music for a Better World. Das ist ein Benefizkonzert für Greenpeace Frankfurt und es gibt einen Grüne Soße-Tag im Dr. Hochs Konservatorium Sonnemannstraße 16. Da ist freier Eintritt. Am 16.6. ein schönes Hoffest auf dem Dottenfelder Hof in Bad Vilbel, 10 bis 17 Uhr. Alle diese Sachen findet ihr auf unserer Internetseite greenpeace-frankfurt.de. Und der Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend, ersten Montag im Monat, 3.6., 18 Uhr, im Baumweg 10 durch den Hof, im Hinterhaus die Treppe hoch. Und jetzt habe ich noch Ocean 12.